Ahoi, Mateys, und herzlich willkommen auf der MS The Pod. Captain Stange hier, und wir begeben uns gleich auf eine Reise in ein Hafenbecken. Es geht nicht auf hohe See, wir spielen keinen Piraten, auch keinen Seemann, wir spielen einen Versicherungsagenten in Return of the Obra Dinn, das neue Spiel von Lucas Pope. Und ich habe natürlich auch Besatzung hier an Bord, namentlich André Peschke.
Ich muss mal hier gleich zur Meuterei schreiten. Ja? Ich muss gleich von vornherein den Leuten erklären, dass du ein mieses Schwein bist, dass du dieses Spiel wertschätzt. Ja? Die Leute sollen es gleich von vornherein wissen, dass das hier eine einzige Tortur ist, weil ich das dumme Spiel eigentlich spielen wollte. Seit Monaten warte ich drauf, dass es erscheint. Ich habe sogar seine Demo gespielt, die schon, keine Ahnung, vor Monaten erschienen ist. Als so ein separater Download-File, Steam-unabhängig, so wie in guten alten Zeiten einfach so eine Installationsdatei runtergeladen. Ja, das muss man sich alles mal vorstellen. Und dann hatte ich keine Zeit, ja. Und dann schnappt es mir der Stange unter der Nase weg, wie der vorlistige, flinke Hai, ja.
Red Dead Redemption lauerte am Horizont, ja. Also das Unwetter, ich musste dringend noch irgendwas leisten mit meinem kleinen Kutter, ja. Und da war ein kurzes, kompaktes Spiel, während du halt unbedingt Assassin's Creed Odyssey durchspielen willst. Perfekt für mich. Und Lucas Pope, der Mann hat Papers, Please gemacht, diesen wunderbaren reduzierten Grenzposten-Simulator an einem faschistischen Staat, einer Landesgrenze, wo man allein durch das Gameplay, also sein Arbeitssoll, was man erfüllen muss, und die Gespräche, die man mit den Leuten am Grenzposten führt, ein wunderbares Gespür für die Zwänge und Ängste eines totalitären Staatsangestellten bekommt. Angestellten in einem totalitären Staat bekommt. Das war super, das hat mir sehr gefallen damals. Dafür hat Lucas Pope, der Entwickler, auch jede Menge Kudos bekommen und ein gewisses Ansehen, und dann gab es jahrelang nichts. Und dann hat man schon mitbekommen, er macht ein Spiel auf einem Boot mit einem ganz eigenwilligen Grafikstil. Das stand schon lange fest, und jetzt ist es vor kurzem erschienen. Mm. Und ich wollte unbedingt dieses mysteriöse Spiel mit diesem krassen Grafikstil spielen. Mm. Und ich hatte halt auch die Zeit. Und hey, ich hab halt bloß ein bisschen im Skype geschwärmt, ja, während ich es gespielt habe.
Darf man doch wohl noch. Geschwärmt. Die ganze Zeit immer so, jetzt, das musst du spielen. Wieso spielst du das? Spiel das doch mal, damit wir drüber reden können. Ich sag, ich hab keine Zeit. Und am nächsten Tag geht das Ganze wieder von vorn los. Ja, es war absichtlich. Ja, immer wieder Salz in die Wunde, zwischendrin mal ein bisschen Essig.
Ich habe das schon gemerkt. Das war unschuldige Begeisterung, naive Freude.
Ich werde selbstverständlich meine gesamte Umwelt immer nur als feindselig interpretieren und jedem unschuldigen Enthusiasmus sofort absichtliche Gemeinheit unterstellen. Und immerhin, auch hier total missmutig jetzt in dieser Wertschätzung sitzen und alles in Frage stellen, was du sagst.
Ja, ausgezeichnet. Na dann. dann würde ich sagen, gehen wir in Medias Res, reden wir ein bisschen über Return of the Obra Dinn.
Gibt es einen Grund, dass du das Haus so schön rollst? Ist es das Franken, das da durchbricht?
Ja, ich kann es eben. Ich kann das rollen, und deswegen tue ich es ganz genau. Oh Gott, also, 1803.
Ist es Captain Stange auf seinem Showboat. Okay, ich bin still.
Jetzt, 1803 ist die Obra Dinn verschwunden. Auf dem Weg, ich weiß gar nicht wohin, ich glaube nach Indien oder so. Jedenfalls hat sie am Kap der Guten Hoffnung ihr Rendezvous verpasst. An Bord waren 51 Mann. Captain R. Witterell hat es geleitet. Das Schiff wurde 1796 in London geboren. 800 Tonnen. Und es ist verschwunden. Und einige Jahre später taucht dieses Schiff dann in seinem Heimathafen wieder auf. Offensichtlich leer, mit kaputten Segeln. Und wird dann eben in den Hafen geschleppt oder zumindest geankert. Und deine Aufgabe als Spielfigur ist es, als Versicherungsagent der Ostindien-Kompanie, der ehrenwerten Ostindien-Kompanie, herauszufinden, was dort passiert ist, und die Wahrheit in das Protokoll zu schreiben, um eben dann die Versicherungssumme zu klären und all sowas, ja?
Das heißt also, schön Formulare ausfüllen.
Herrlich, ganz genau.
Mal gucken, wie hoch war die Selbstbeteiligung der Reederei, ja? Gibt's da vielleicht irgendwas, wo wir sagen können, Eigenverschulden? Da zahlen wir nicht.
Ganz exakt so. Also wirklich, das Ende des Spiels ist praktisch der ausgefüllte Beleg für die Versicherungssumme. Schön. Und wenn hier irgendjemand Blödsinn gemacht hat, ja, an Bord, und wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann kriegt der keine Versicherungssumme ausgezahlt. Das Ding ist halt, das Schiff ist halt menschenleer. Niemand ist mehr an Bord. Man findet, wenn man da drauf geht, ein paar Skelette, und das ist alles. Und dann muss man eben versuchen, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Und ich bin blind in dieses Spiel gegangen. Ich hatte keine Ahnung, was Obra Dinn für ein Spiel ist. Ich habe schon ein bisschen durch die Steam-Beschreibung mitbekommen, dass es sich wohl um eine Art Adventure handelt. Oh, ich habe aber allerdings sowas wie ein Walking-Simulator erwartet. Ist es nicht. Oh Gott, ich sag erstmal den Oberbegriff Logikrätsel. Und jetzt müssen wir versuchen, das Ganze zu erklären, ohne den Zuhörer komplett zu verwirren. Denn das Gameplay ist eigenwillig, einzigartig und relativ kompliziert.
Ja, aber dann auch wieder nicht.
Bis man es begriffen hat.
Lass uns doch den Spieleinstieg vielleicht nehmen, um das sozusagen Stück für Stück aufzudröseln. Ich glaube, das taugt eigentlich ganz gut, weil dann kann man erstmal so ein bisschen beschreiben, wie das Spiel ist, wie das Spiel wirkt, was man da machen kann überhaupt. Und dann kann man auch wahrscheinlich anhand der ersten Dinge, die man tut, relativ gut illustrieren, worum es dann hinterher in diesen Logikpuzzles geht. Du hast ja schon gesagt, der Grafikstil ist relativ eigenwillig. Ich finde ihn ziemlich cool, aber ich glaube, das ist halt sehr vom eigenen Ästhetikempfinden abhängig. Mich fasziniert er, weil er mich erinnert an frühe Grafik-Adventures, die ich gespielt habe. Also so in der ganzen frühen Ursuppe, als wir noch alle auf monochromen Bildschirmen gespielt haben, wurde das Text-Adventure irgendwann sensationell erweitert, indem dort Bilder hinzugefügt wurden. Und viele von den Bildern in diesen ganz frühen Grafik-Adventures, die waren natürlich dann einfach so Graustufenbilder, pixelig und sonst irgendwas. Und man konnte dann halt sozusagen einigermaßen ausmachen trotzdem, was dort abgebildet sein soll. Und die Optik von The Return of the Obra Dinn ist im Grunde genommen, finde ich, für mich zumindest, das ist meine Assoziation damit, wie eines dieser frühen Grafik-Adventure-Bilder nur in 3D als begehbarer Raum zum Leben erweckt.
Ich habe diese Spiele damals nicht gespielt. Ich bin eher so mit CGA und EGA-Grafik groß geworden und vielleicht ein bisschen ASCII-Symbolen. Deswegen ist die Grafik für mich im Spiel relativ neu. Sie wirkt für mich eher so wie experimentell, aber sie wirkt schon retro. Das Ding ist halt, es gibt nur zwei Farben und auch zwei Helligkeitsstufen in der Grafik. Man kann die umstellen. Der Standard ist so eine Art dunkles Grau und eine Art weiß. Und daraus setzt sich die Grafik zusammen. Man kann aber noch andere Farbschemen umstellen und ein bisschen an der Schärfe dieser Grafik drehen. Aber letztendlich gibt es halt bloß komplett schwarz und komplett weiß. Und die Abstufungen, also Helligkeitsverläufe, die entstehen durch so eine Art Dithering, Punkte, die mal enger oder mal weniger eng beieinander stehen und dadurch den Eindruck erzeugen von Dunkelheit oder Farbverläufen, Abstufungen. Und mit dieser Technik sind sogar so Dinge möglich wie Tapete an der Wand, weil in diesem Dithering-Punktmuster dann halt so ein paar Verschiebungen drin sind, wodurch das Auge wieder Linien sieht. Das ist ein ganz eigenwilliger Stil, sehr schwer zu erklären, sehr einfach zu begreifen, wenn man sich einfach die Steam-Page anschaut vom Spiel oder den Trailer. Auf jeden Fall ist das eine große Leistung, denn so eine Grafik habe ich in einem Spiel, in einem 3D-Spiel nie zuvor gesehen. Sie ist unglaublich charmant, sie wirkt auf jeden Fall retro und ein bisschen grob. Ja,
antiquier.
Das ist nicht die Detailreihe. Ja. Und dazu muss man sagen, nicht von den Screenshots täuschen lassen, das ist ein relativ statisches Spiel. Es gibt sehr wenige Animationen. Hier und da baumeln ein paar Laternen und werfen wabernde Lichtschatten. Hier und da bewegen sich Takelage und Segel. Aber ansonsten gibt es nicht allzu viele Animationen im Spiel. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Kompromiss, den der Entwickler seinem Spiel gegenüber machen musste. Was ohnehin, glaube ich, dem merkt man an diesem Spiel, dass da nicht allzu viele Leute dran mitgearbeitet haben. Aber es steckt offensichtlich auch sehr viel Mühe drin. Müssen wir jetzt langsam mal zu diesem Rätsel kommen, das man da lösen muss.
Also wir müssen vor allem erstmal dann so ein bisschen beschreiben, was man eigentlich tut. Weil am Anfang tatsächlich wirkt es auch, finde ich, noch wie ein Walking Simulator. Du sagst ja selber, man wird da so rausgerudert, da sitzt dieser Bootsmann in irgendeiner kleinen Nussschale, mit der sie sich zu diesem Schiff gebracht haben. Dann kletterst du an Bord und wirst auf einmal auch erstmal mit dieser Statik und mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten konfrontiert. Also du kannst ja am Anfang erstmal nur auf dem Schiff rumlaufen und eigentlich nichts tun. Das Spiel führt dich auch nicht, da kommt kein Tooltip, der dir sagt, mach dies, mach jenes, so funktioniert diese Welt oder das darum geht's, sondern du läufst auf dem Schiff rum, du siehst nicht wahnsinnig viel, du kannst nichts machen, bis dann der Typ auf einmal ruft und sagt, hey, was ist denn mit deiner schweren Kiste? Ja, die kriege ich hier nicht hoch, ja, hol dir halt einfach dein Zeug raus, das du brauchst. Und dann müssen wir das Ding nicht hochwuchten. Und dann kriegst du ja überhaupt deine ersten Gameplay-Instrumente.
Und das sind an der Zahl 2. Das ist ein Kompass und ein Buch. Und das Buch ist sozusagen deine Story-Motivation und mit dein wichtigstes Werkzeug. Das Buch wurde geschrieben und an dich adressiert von einem der Überlebenden, der auf diesem Schiff war. Und das ist in Kapitel unterteilt, 10 Stück sind es, glaube ich, die Geschichte dieser Bootsfahrt erzählen, was da schiefgegangen ist. Allerdings sind alle Buchseiten leer und es liegt an dir, mit Hilfe des magischen Kompasses, diese Informationen nachzutragen. In diesem Buch gibt es auch ein paar Ressourcen. Es gibt ein Vorwort, nicht das Vorwort ignorieren, kleiner Tipp. Dann gibt es noch eine Besatzungsliste, wo drin steht die Namen, die Herkunft und der Beruf von allen 51 Menschen an Bord. Dann gibt es noch 2 Gruppenbilder oder insgesamt 3 Bilder vom örtlichen, also vom Künstler des Schiffs gezeichnet, die das Leben auf See zeigen. 2 Szenen, die sich da ereignet haben und ein kleines Porträt von ein paar Gästen an Bord, die auch eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Dann noch ein Grundriss des Schiffs, wo man ein bisschen sieht, wer wo welche Zimmer hat, welche Bestandteile dieses Schiff hat. Und das ist so die grobe Ressource, die dann auch später noch ein bisschen komplexer ins Spiel eingebunden wird. Da will ich jetzt die Zuhörer noch nicht erschlagen. Man bekommt also ein Buch, praktisch mit Besatzungsliste und vielen leeren Seiten und einen magischen Kompass. Der Kompass ist magisch, seine Magie wird nie erklärt, sie ist aber ein sehr bequemes Gameplay-Feature und ich glaube, der Autor des Spiels hat darauf verzichtet, den in irgendeiner Form in irgendeiner Form zu erklären.
Mach's nicht schlimmer, hat er sich gedacht. Ja.
Mit diesem magischen Kompass nämlich kann man zu Überresten von einem Menschen gehen, zu einem der Skeletthaufen an Bord des Schiffes und dann kann man mit diesen Skeletthaufen interagieren. Man kann praktisch mit nichts auf diesem Schiff interagieren, außer hier und da vielleicht mal eine Tür öffnen. Das war's. Alles andere ist statisch. Es ist kein Adventure, wo man Items sammelt, wo man irgendwelche Highlights bekommt und dann vielleicht die E-Taste oder die Maustaste drückt, um was zu lesen oder sich anzuschauen. Nee. Die einzige Interaktion im Spiel ist eine Leiche anschauen, die Maustaste drücken, dann geht der Kompass auf und es macht bumm. Ganz hübsch inszeniert mit sehr netten akustischen Akzenten und dann reist man zurück in die Vergangenheit in eine Art Erinnerung und erlebt da den Tod dieser Person wieder, deren Leiche man gerade angeklickt hat.
Genau, als quasi in 3D begehbares Standbild, wenn man das mal so beschreiben will. Also die Zeit steht still in diesen Szenen. Da bewegt sich nichts, da ist nichts animiert, sondern das ist einfach nur diese eine Szene, der Moment des Todes, eingefroren in der Zeit festgehalten, aber man kann sich frei bewegen und kann diese Szene jetzt untersuchen. Und dazu bietet dir das Spiel dann eben hauptsächlich eben eine Zoom-Funktion an, mit der du Besatzungsmitglieder identifizieren kannst. Und wenn ich das recht im Sinn habe, ist das im Grunde genommen das Spielziel. Du sollst identifizieren, welches Besatzungsmitglied ist am Ende wie ums Leben gekommen, beziehungsweise überhaupt, was ist mit denen geschehen. Ja? Also vielleicht sind sie ja auch, keine Ahnung, nur verschwunden oder sonst was, ich weiß gar nicht. Also soweit, wie ich es gespielt habe, ging es immer darum, so ein bisschen wie bei Cluedo, ja, es ist Professor so und so im Esszimmer mit dem Kronleuchter erschlagen worden. So ist es auch hier, dass du halt sagen musst, das ist der Matrose so und so und der wurde von herunterfallender Takelage erschlagen.
Ja, sowas in der Art. Es ist alles ein riesiges Logikrätsel. Sobald man eine dieser Erinnerungen aufruft, öffnet sich dann oder schreibt sich die Seite im Buch, die bisher weiß gewesen ist, dann auch schon und füllt sich voraus. Man sieht sozusagen ein Porträt des Ermordeten oder des zu Tode gekommenen oder mehrere und kriegt eine Karte angezeigt, wo diese Leiche auf dem Schiff zu finden ist. Es ist später wichtig, wenn man nochmal in diese Erinnerung zurückkehren will, weiß man dann, wo man hingehen muss, zu welchem Knochenhaufen. Dann gibt es noch eine Auflistung, wo welche anderen Menschen dort anwesend waren bei dieser Erinnerung. Und eine Niederschrift der Gespräche, wenn es welche gab. Denn in der Regel starten diese Erinnerungen mit einer Art Hörspiel, wo man ganz kurz hört, wie zum Beispiel in der ersten Szene, dass ein paar Matrosen schreien, Captain, lass uns rein in die Kabine. Du hast noch ein paar von diesen Muscheln. Und der Kapitän erwidert irgendwie Bullshit. Und plötzlich gibt es einen lauten Knall. Und man wird in diese Erinnerung geworfen und sieht, wie da ein Mensch mit einer Pistole feuert. Und jemand von diesem Pistolenschuss getroffen wird. Und da kann man bereits deduzieren, okay, der Mann hat die Tür der Kapitänskajüte geöffnet, siehe Plan des Schiffs. Wenn ich mir sein Gesicht anschaue, bekomme ich das Porträt angezeigt, das auf dem Gruppenbild zu sehen ist. Und da sehe ich auch, dass er auf dem Gruppenbild mit dem größten Hut trägt. Und da kann ich also annehmen, er ist der Captain. Allerdings muss ich das Schicksal des von ihnen Erschossenen lösen. Und wenn ich so ein Schicksal eintrage, muss ich immer herausfinden, A, wer ist diese Person? B, wie ist sie gestorben? Für A gibt es praktisch eine Passagierliste, die ich da eintragen kann. Also ich kann mich durch die 51 Leute klicken. Diese Liste schrumpft immer weiter, je mehr Schicksale ich rausfinde. Bei B kann ich Todesarten auswählen aus einer langen Liste. Erstochen, zermalmt, erfroren, elektrokutiert, verbrannt, explodiert, zerdrückt, gemessert, mit einem Schwert umgebracht. Meistens habe ich dann noch eine weitere Auswahl. Also bei erschossen kann ich nachher dann irgendwie sagen, womit erschossen, Kanone oder Waffe. Und jedes Mal, wenn es eine Fremdeinwirkung ist, wenn jemand nicht zufällig zu Tode gekommen ist, das was auch passiert, dann muss ich den Täter angeben. Also das ist praktisch die Aufgabe im Spiel. Finde für jede dieser Memories, und da gibt es eine ganze Menge davon, das Opfer heraus, die Identität des Opfers in der Passagierliste und den genauen Todeshergang, obwohl das Spiel da auch ein bisschen flexibel ist. Und das ist ganz erstaunlich und gerade am Anfang unglaublich faszinierend und interessant und ungewöhnlich und neu für mich gewesen. Und in der Phase habe ich mich extrem ins Spiel verknallt.
Ja, das ist ganz cool. Das klingt vor allem wahrscheinlich jetzt auf den ersten Blick so, als würde man nur diese Leichen-Hotspots abklappern. Aber so ist es nicht, weil man immer mehr mit unvollständigen Informationen konfrontiert wird. Und diese Lücken muss man entweder schließen, indem man weitere Informationen sammelt, indem man diese Erinnerungsdioramen erkundet und dort ein neues Detail auffällt, mit dem man vielleicht bestimmte Schlüsse ziehen kann. Oder eben indem man nach dem Ausschlussprinzip vorgeht und sich denkt, oh, also es gab nur zwei Matrosen, die auch für diese Position auf dem Schiff zuständig sind. Ja, man sieht auch in dieser Passagierliste oder in dieser Mannschaftsliste, welchen Job derjenige jeweils hatte. Und dann kann man sagen, okay, der andere von den beiden, der liegt schon da hinten, das muss also dieser hier sein. Mich hat das total erinnert an die PM-Logik-Trainer. Also wer sich erinnert, ich glaube, das gibt es auch heute noch, es gibt PM, das ist das Peter Moos-Leitner Magazin. Das hatte ich als Kind im Abo. Das ist so ein populärwissenschaftliches Magazin gewesen. Das war in meiner Jugend, ich habe das Ende der 80er, habe ich das gelesen, da fand ich das toll und irgendwann wurde es mir zu seicht. Das ist entweder meinem Altern und dem wachsenden Wissensschatz geschuldet gewesen oder tatsächlicher Veränderungen im Magazin, vielleicht auch beides. In meiner Erinnerung wurden die Cover, in denen Themen wie Sexualität oder sowas behandelt wurden, immer häufiger und ich das Gefühl hatte, so die, okay, das ist so ein bisschen wie der Spiegel, ne? Wenn nichts los ist, machen wir was zu Hitler, hatte ich das Gefühl, PM, wenn wir nichts Bedeutendes zu berichten haben, machen wir was über Sex. Und
ach Gott.
Die haben so ein Spin-off gemacht, den PM-Logiktrainer, und da waren so Logikrätsel drin wie: Peter ist 7 Jahre älter als Susanne. Susanne ist aber das mittlere Kind. Ja, wie alt ist Ernst oder sowas? Also jetzt, das ist nicht vollständig, aber so runtergebrochen. Und das waren meistens so 3 Sätze mit solchen Informationen. Und du musstest dann eben ableiten, okay, also wenn Susanne älter, jünger ist als Peter, aber das mittlere Kind, ja, dann ist und so und so. Und dann konntest du am Schluss eben rausfinden, wie alt der Ernst ist. Und nach diesem Prinzip musst du dieses Spiel lösen, indem du eben immer guckst, was habe ich an Informationen, wie kann ich sozusagen Rückschlüsse ziehen darauf, welche Person das jetzt gerade ist oder wie oder wo sie vielleicht zu Schaden gekommen ist oder durch wen.
Mhm. Und das ist im ersten Kapitel, was gleichzeitig das Ende dieses Schiffs darstellt. Das Kapitel heißt The End. Das sind sozusagen die letzten Überlebenden an Bord. In diesem Kapitel ist es noch sehr einfach. Der Typ, der davor in der allerersten Szene erschossen wird, dessen Schicksal weiß man ein paar Erinnerungen lang nicht, bis man sich durch die Leichen, die da alle rumliegen, gearbeitet hat und beim Selbstmord des Kapitäns, und das ist kein schlimmer Spoiler, angekommen ist, wo er dann, glaube ich, gesteht, dass er oder wo er einer Frau gesteht, dass sie ihren Bruder umgebracht hat. Und dann schaut man in die Passagierliste nach den wenigen Frauen und ihren Nachnamen und findet dann auch relativ schnell raus, wer der Bruder gewesen ist, einfach aufgrund der Nachnamen. Und kann dann dem Porträt dieses erschossenen Seemanns in der ersten Szene auch den Namen des Bruders geben. Man hat bereits da reingeschrieben, er wurde erschossen vom Kapitän und hat somit eins dieser Schicksale gelöst. Das Fiese ist, das Spiel gibt dir sehr, sehr wenig Feedback. Es gibt zwei eher so eindeutige Hilfestellungen. Zum einen wird das Porträt auf der Besatzungsliste, da kann man, ich meine auf dem Gruppenbild, da kann man jeden einzelne Person anklicken und kriegt dann ein herangezoomtes Porträt. Das ist am Anfang unscharf, so ein bisschen wie so eine Punktwolke in dieser Grafik, aber es wird dann scharf mit festeren Linien gezeichnet, sobald dir das Spiel genügend Informationen gegeben hat, um sein Schicksal korrekt zu deduzieren, seine Identität. Und Und das Spiel überprüft sozusagen deine Theorien. Sobald du 3 Tode und Identitäten richtig in das Buch eingetragen hast, werden die eingeloggt. Das heißt, die kannst du nicht mehr verändern. Und das heißt, wenn du 5 Schicksale eingetragen hast und plötzlich werden 3 als korrekt eingetragen, weißt du, okay, die anderen 2, die habe ich falsch gehabt. Das ist so die Hilfestellung des Spiels. Ansonsten gibt es noch ein paar Komfortfunktionen, schnell von einer von einer Person auf der Besatzungsliste zur entsprechenden Seite springen, Kapitelnotizfunktion, dass du ja halt irgendwie alle Kapitel notieren kannst, wo eine gewisse Person drin war, sowas in der Art. Aber letztendlich gibt es eigentlich nichts weiter, was dir das Spiel in irgendeiner Form gibt, um das alles zu lösen. Und je mehr Kapitel du hast, desto mehr Erinnerungen hast du, desto größer wird das Personal, das du jemals zu Gesicht bekommen hast, desto verlorener fühlt man sich ein bisschen. Aber letztendlich, auch da hatte ich immer noch meinen Spaß am Spiel, denn zum einen, es gibt fantastische Szenen in diesem Spiel. Es gibt immer nur ein Standbild mit einer Erinnerung, wo jemand grauslich zu Tode kommt. Aber erstens, das ist schon mal ganz grausig und hat eine gewisse morbide Faszination. Es gibt sehr, sehr gute Hörspiele, ganz kurze zwar, aber die sind wirklich toll gemacht vorher mit einer tollen Soundkulisse und eben wunderbaren, bizarren, monströsen und gruseligen Szenen, die so jede Seemannsklischee und jedes Seemannsgarn so ein bisschen aufgreifen und einen wunderbaren Untergang dieses Schiffs zeichnen. Mit ganz groben Bildern. Die Details muss man sich halt erarbeiten und allein das hat Spaß gemacht. Und es ist auch nicht schwierig, sich durch diese Tode durchzuarbeiten. Je mehr Erinnerungen man erlebt, desto mehr andere Tote sieht man in diesen Erinnerungen und kann sie anklicken. Und in der Echtwelt des Spiels, mit dir als Versicherungsagent auf dem Schiff, werden sozusagen immer mehr Leichen eingeblendet. Die hat man vorher nicht gesehen, weil die sind inzwischen längst verschwunden. Aber du hast die Erinnerung dieser Leichen. Und so wird das Schiff in der Realwelt, in Anführungszeichen, für dich so eine Art begehbares Menü, in dem du dir die Erinnerungen aussuchst, in die du zurückkehrst, um da mehr Details rauszufinden und endlich verdammt rauszufinden, wer der Typ im gestreiften T-Shirt ist.
Genau. Also, du sagst ja schon selber, das ist die beste Hilfestellung, die dir das Spiel gibt, dass es eben dann diesen Block von 3 Einträgen irgendwann mal verifiziert, dass du halt weißt, okay, jetzt habe ich hier gesicherte Informationen. Ich weiß, das stimmt schon mal. Anstatt, dass es dich alleine lässt und dich im Unklaren lässt und mit all den 50 plus Besatzungsmitgliedern und du weißt nicht, ob du nicht zwischendrin schon zig Fehler gemacht hast und wenn du dann eben ausgehend von einem Fehlschluss weitere Schlüsse ziehst, sich diese Fehler immer weiter fortsetzen. Ansonsten ist es nicht unbedingt reich an Komfortfunktionen. Das ist eher ein Spiel, wo man vielleicht sogar Zettel und Stift neben dem Rechner liegen haben sollte, oder?
Absolut. Das ist ein Spiel, wo ich mir rückblickend sogar wünschte, ich hätte an die Screenshot-Funktion von Steam gedacht, weil es ist so nervig, sich dran zu erinnern, okay, Moment, das konnte ich doch sehen, den Typen habe ich doch schon mal gesehen, dann kann ich den Typen zwar auswählen und mir anzeigen lassen, in welchen Erinnerungen der mitspielt, aber das hilft mir auch nicht unbedingt. Es ist außerdem nicht unbedingt leicht, in die Erinnerungen zurückzukehren. Welche von diesen Leichen war das nochmal? Denn irgendwann ist das Schiff voll mit Leichen und man muss wirklich sich erinnern, okay, welche war das noch? Und wenn man dann in einer Erinnerung ist, kann man nicht bequem zur nächsten springen. Man kann in der Regel immer in die Vergangenheit springen. In einer Erinnerung ist oft eine Leiche, die man anklicken kann und dann erfährt man sozusagen, was einige Momente vorher passiert ist. Was echt reizvoll ist, wenn man das alles zum ersten Mal erlebt. Man kriegt sozusagen das Resultat und kann sich dann indem man die Tode, die dazu geführt haben, nach und nach anschaut, sich sozusagen den Hergang rückwärts anzeigen lassen, was echt nett ist. Aber manchmal will man vielleicht auch mal aus einer Erinnerung in die andere Richtung springen, dann muss man aber rausgehen aus dieser Erinnerung, die korrekte Leiche anklicken, hoffentlich ist es die richtige, und das merkt man sich nicht so einfach und dann springt man an die Stelle und hat dann vielleicht schon wieder vergessen, was man sich eigentlich vorher merken wollte. Das empfand ich dann hinten raus als wirklich frustrierend. Dann ist es vielleicht sogar schlau, sich Screenshots zu machen, anstatt dessen man dieses System nutzt, um zurückzukehren. Das ganze Schiff ist sozusagen ein begehbares Erinnerungshub. Die Spielfigur ist nicht unbedingt schnell. Das Buch ist nicht unbedingt am allercoolsten zu bedienen. Man blättert sehr viel hin und her. Ich glaube, der Entwickler täte gut daran, wenn er PDFs zur Verfügung stellen würde von Passagierliste und von diesen Bildern, damit man die sich ausdrucken und neben dem PC legen kann. weil man verdammt oft reinschaut, weil in der Passagierliste und in den Gruppenbildern sind so viele Informationen versteckt. Das sind die beiden wichtigsten Werkzeuge, wenn es darum geht, Leute auszuschließen. An ihrer Nationalität, an ihren Nachnamen, an ihrer Rolle an Bord, an ihrer Bekleidung, an ihrer Position in den Bildern, mit wem sie rumhängen. Mhm. Das sind so viele Informationen, das ruft man so oft auf und es ist jedes Mal ein bisschen zäh, sich da ranzuarbeiten. Insbesondere, wenn man gerade nicht so richtig weiß, wo man weitermachen soll. Dann fängt man an, in diesem dann doch etwas zäh bedienbaren Konstrukt aus Erinnerungen und aus Hinweisen umherzulaufen, ein bisschen planlos. Aber gleichzeitig hat das auch seinen Reiz, denn Erkenntnis macht Spaß. Und wenn man irgendwann wirklich essentielle Dinge erkennt, wie ich muss mir die Hängematten mal genau anschauen. Oh mein Gott, hier sind extrem viele Informationen versteckt. Oder ich begreife in einem Dialog plötzlich, okay, hey, da ist gar nicht die Person gemeint, die ich dachte, sondern eine andere Person. Und wenn ich jetzt zurückspringe, sehe ich, wie diese Person irgendetwas sehr Verdächtiges tut. Oder jemand ist gar nicht durch X zu Tode gekommen, sondern wenn ich zurückspringe, merke ich, okay, der ist unabsichtlich erschossen worden, weil vorher hat dann er darauf gezielt. Es ist echt toll, wenn man in diesen Erinnerungen sich ein bisschen löst von dem einzelnen Todesfall, der dann meistens in der Mitte präsentiert ist, neben dem spawnt man und ein bisschen umhergeht und sieht, wie Leute um die Ecke vielleicht noch irgendwas machen, was einen Hinweis gibt auf ihre Rolle an Bord oder an ihre Beziehung zu anderen oder einen Hinweis auf ihr Schicksal. Das ist echt schön. Es macht wirklich Spaß, Dinge rauszufinden. Aber gegen Mitte des Spiels, als ich dann vielleicht so 10, 12, 13 vielleicht wirklich gut gelöst hatte und auch schon relativ weit war, hat es dann angefangen, mich ein bisschen zu verlieren. War es mir zu mühsam? War die Art der Lösungsherleitung für mich ein bisschen zu abstrakt und hat mir das Spiel zu wenig Führung gegeben, um da immer noch so voll verliebt zu sein? Ja, da hat sich die Ernüchterung in dieser Beziehung zwischen mir und dem Spiel breit gemacht. Hast du es so weit gespielt?
Nee, so weit habe ich es nicht gespielt, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass man dann auch überwältigt werden kann, einfach weil dann so viele Informationen da sind, so viele offene Enden, so viele Fäden, die man in irgendeiner Form mit nachverfolgen muss. Wie feingliedrig wird denn das? Also geht es so weit, dass ich dann, um ein Rätsel zu lösen, wirklich mir diese Szene extrem genau anschauen muss. Muss ich gucken, oh, da hinten unter der Treppe im hintersten Winkel liegt irgendwo ein Dolch, den ich entdecken muss.
So schlimm ist es nicht, aber es kommt zum Beispiel vor, dass Leute sterben, indem sie verbluten. Sie werden von irgendwelchen Leuten umringt und sagen, aber das ist nicht ihr Tod. Verbluten ist nicht ihr Tod. Sie wurden vorher attackiert. Aber wie und wann, von wem, das muss man halt wirklich rausfinden. Und das ist zum Teil nicht eindeutig gezeigt den Szenen, die davor sind, sondern man muss ein bisschen da überlegen, okay, da liegt ein Schwert, eine Szene vorher irgendwie am Ende der Blutspur. Also wird es ein Schwert gewesen sein. Aber wer dieses Schwert geführt hat, muss man eben auch noch rausfinden, indem man dann sehr aufmerksam schaut, und noch eine Szene vorher, wer ein Schwert in der Hand hat.
Ja, und da wird es dann nämlich genau das, was du vorher gesagt hast. Das ist mir sogar schon im frühen Spiel manchmal aufgefallen. Da sitzt du dann da und denkst dir, oh Kack, das habe ich schon mal gesehen, aber wo war das? In welcher Erinnerung war das? Und das dann wieder aufzufinden, hoffentlich hast du eine Erinnerung, die konkret genug ist an diese Szene, dass du halt wie reinspringst und denkst, nein, okay, die Szene ist es. Aber häufig, aber zumindest was ja vorkommen kann, ist, du hast eher so dieses, das habe ich schon mal gesehen, aber du weißt noch nicht mal genau wo, und dann klapperst du das halt alles ab und das wird dann mühselig.
Gleichzeitig ist es wirklich beeindruckend, wie viel Liebe zum Detail im Spiel steckt. Eigentlich ist nichts in diesem Spiel ohne Grund arrangiert. Das ist so ein bisschen wie bei The Witness. Da gibt es auch wenige Elemente im Spiel, die zufällig sind. Alles hat so seinen Grund. Also wenn irgendwas detailliert ausmodelliert ist, ist es ein Hinweis. Das habe ich am Anfang auch ignoriert. Ich habe viele Dinge im Spiel für praktisch Set-Dressing gehalten, für Kulisse. Aber es gibt wirklich extrem viele Dinge, die relevant sind. Oder die zumindest das Bild dieser Geschichte vervollständigen, wenn man da wirklich tief einsteigen will. Aber letztendlich war es mir dann auch ein Stück weit zu schwierig. Es hat sehr, sehr viel muss man auch mit Nachnamen machen, mit Nationalitäten ausschließen. Man hat halt, man muss zum Teil auch wirklich auf die auf die Fußbekleidung von einzelnen Besatzungsmitgliedern schauen, um sie voneinander zu deduzieren und rauszufinden, wer wer ist und solche Geschichten. Ach Gott. Aber man merkt, dass der Autor des Spiels sich extrem Mühe gegeben hat, stets schlüssige Szenen anzubieten, das Ganze mit Logik zu durchsetzen, auch wirklich genügend Informationen anzubieten, dass es sowohl eine Herausforderung ist, als auch nicht unmöglich oder unlogisch. Und er erzählt halt eine Geschichte währenddessen. Zwar rückwärts und in Fragmenten, aber auch diese Geschichte ergibt Sinn und es ist eine schöne Geschichte, weil sie ist so wunderbar dreckig und böse und sie steckt voller Unglück, voller Gier, voller Missgunst und Tragödien. Und das steht dem Spiel, das steht der Grafik. Ich finde, das ist eine wunderbare Mischung. Das war sehr atmosphärisch, mich da durchzuklicken, auch wenn ich letztendlich nicht allzu erfolgreich war. Als ich dann letztendlich alles Todesszenen gesehen habe und man muss diese Schicksale alle nicht lösen, um die nächste Todesszene zu sehen. Man kann sich praktisch einfach durch diese Erinnerung klicken und muss einfach nur rausfinden, wo jetzt ab und zu geht dann nach dem Ende eines Kapitels an Bord des Schiffes eine Tür auf. Auch nicht allzu realistisch. Aber dann kann man dann an einem weiteren Ort den Faden wieder aufnehmen und erfährt so mit heiteren Sprüngen vor und zurück in der Zeit, in der Geschichte des Schiffes, grob, was da passiert ist.
Ja.
Und das ist schön.
Da ist halt wenig Fett dran, was halt sehr angenehm ist. Ich finde, die Art, wie die Erzählung konstruiert ist, ist an sich aber sehr, sehr clever, weil dadurch, dass du immer den Moment des Todes eines Besatzungsmitgliedes in diesen Rückblenden zu Gesicht bekommst, hast du natürlich sozusagen immer eine Geschichte, die auf dramatische Höhepunkte zugespitzt ist. Du bist also quasi ja, ne, so, da stirbt jemand. Also viel dramatischer kann es ja nicht werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn das 50 Mal hintereinander passiert, ja, das nutzt sich vielleicht auch ab, aber es ist halt so vielfältig und es ist ja eingebettet in dieses große Mysterium, was ist mit diesem Schiff passiert und vor allem, warum sind diese Dinge passiert. Das heißt, also du erforschst, es geht nicht nur um hier Katastrophentourismus quasi, sondern eingebettet in so eine hochdramatische Szene, in der viele Dinge gleichzeitig geschehen. Also du hast ja schon gesagt, da wird vielleicht vorne jemand erschossen, aber hinten kämpft vielleicht noch jemand um sein Leben oder tut irgendwas anderes Bedeutsames. Und das ist schon echt ein ganz cleverer, cooler Trick, was das Geschichtenerzählen angeht. Du hast halt nicht so dieses Gefühl, ich bin nur wie so ein Archäologe, ja, der irgendwelche alten Knochen ausgräbt und mit einem feinen Pinsel abstaubt und dann da drauf starrt und seine Schlüsse zieht, sondern du wirst halt immer wieder eingebunden in diese hochdramatischen Momente. Das ist schon echt cool, finde ich. Und übergreifend, also insgesamt hast du ja auch schon gesagt, das ist tatsächlich eine coole, keine Ahnung, was ist das? Ist das so eine Art, ist es ein Geisterschiff? Es ist schon eine Geschichte, in der auch, sage ich mal, übernatürliche Elemente.
Freilich.
Ja.
Übernatürliches und zwar wirklich der ganze Katalog, den man so grob kennt aus dem Seemannsgarn, aber auf eine wunderbare Art und Weise inszeniert. Also nicht unbedingt jetzt langweilig oder vorhersehbar, sondern das ist echt witzig. Dieses Spiel ist, es besteht aus Standbildern und ein bisschen Hörspiel und trotzdem gibt es da Szenen, die wirklich ein Stück weit markerschütternd sind, die überraschend sind, die vielleicht auch ein bisschen beeindruckend sind. Hast du das Kapitel The Doom begonnen, ohne ja. jetzt irgendwie was zum Inhalt zu sagen? Das hat mir gefallen, die allererste Szene. Oh.
Ja, das ist ganz cool. Also dieses übernatürliche Element, deswegen frage ich auch so scheinheilig, das wird sehr früh im Spiel eingeführt, das habe ich schon gesehen. Wollen wir jetzt hier nicht spoilern, das Entdecken von neuen überraschenden Wendungen und Erkenntnissen in dem Spiel ist ja so etwas, was die Freude daran ausmacht, deswegen hier sehr spoilerarm. Aber das ist schon echt cool gewesen. Auch so diese kleinen Schicksale innerhalb der Mannschaft. Du kriegst ja immer so ein bisschen mit, ne? Das ist die Person und so. Ich gebe jetzt mal einen Mini-Spoiler, weil es ist super, super früh. Du siehst zum Beispiel, dass der Kapitän Selbstmord begeht. Das ist eine der ganz, ganz, ganz frühen Szenen, die man im Spiel zu Gesicht bekommt. Und siehst dann halt in diesem Standbild, wie da jemand sich mit der Pistole und das Kinn ins Gesicht schießt sozusagen. Und alleine das ist natürlich schon mal auch eine relativ harte Szene. Durch diese Grafik, durch die Ästhetik des Spiels ist das alles natürlich schon sehr stark entschärft, weil sehr stark abstrahiert, aber du siehst halt das da. Und dann rauszufinden, so, warum macht er das denn? Ja, warum ist der Mann an diesen Punkt angelangt, wo er keinen anderen Ausweg mehr sieht? Ja, und in welcher Beziehung steht er vielleicht zu anderen Personen, die da in der näheren Umgebung gerade zu finden sind und so? Also das sind so Mini- Tragödien der einzelnen Charaktere eingewoben und so. Also ich hatte zumindest am Anfang direkt so den Eindruck, ach, das ist tatsächlich cool. Es hat viele Facetten. Spielst wie eine Zwiebel.
Ja, bloß eben, dass man diese Zwiebel nicht langsam schält und sich jeweils die einzelne Schale anschaut, sondern irgendwann hat man den Tisch voller Zwiebelschalen und muss dann sich was zusammensortieren. Es erschlägt einen. Also je mehr diese Erinnerung man freischaltet, desto größer ist die Bürde, die du dir aufbindest und desto größer ist der Haufen, den du zu durchsuchen hast. Da hatte ich wirklich dann, als ich dann einen großen Teil oder alle diese Erinnerungen vor mir liegen hatte, zu dem Zeitpunkt kann man das Schiff verlassen und die Story beenden. Man hat dann halt schlechte Arbeit geleistet als Versicherungsagent oder Agentin. Das Spiel würfelt das übrigens aus, welches Geschlecht man hat zu Spielbeginn. Das betrifft 4 Dialogzeilen zu Beginn des Spiels und ist danach irrelevant. Wer es nicht mag, startet einfach ein neues Spiel. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann hat man schlechte Arbeit gemacht und bekommt in Anführungszeichen das schlechte Ende. Es gibt noch das gute Ende oder besser gesagt das etwas komplexere, was noch eine Art Bonuskapitel freischaltet. Da muss man aber wirklich alle Besatzungsmitglieder identifizieren. Das habe ich dann nicht mehr aus eigener Kraft geschafft. Da waren mir die Steam Guides im Community Hub zum Spiel eine große Hilfe. Da gibt es nämlich zum einen einen sehr empfehlenswerten Guide, der heißt Hint-Nudge Guide. Ein Guide, der gibt Tipps, ohne die Lösung zu nennen, sondern einfach so nach dem Motto, hier guck dir doch mal das an. Oder diese Person kannst du jetzt noch nicht identifizieren, merk dir den aber mal und sowas. Und das ist eine tolle Hilfe, die auch so ein paar Stolpersteine entschärft, die ich da hatte. Man kann manchmal auch das Spiel ein bisschen falsch interpretieren, was aber auch nicht schlecht ist. Und man ist dann bloß nicht aufmerksam genug. Ich habe manchmal die Todesursache nicht gut genug erkannt. Und ich muss auch sagen, der Grafikstil, der dort doch reduziert ist, hat mir zum Teil wirklich schwer gemacht, mir die Personen zu merken. Denn jedes Mal ranzuzoomen an jeden einzelnen Charakter, der in so einer Szene rumsteht, um mir sein Porträt anzeigen zu lassen, um dann wirklich genau zu erkennen, wer es ist, war mir dann auch zu müßig. Und von der Modellierung her und von den Gesichtern, einige sind wunderbar wiedererkennbar, haben ausdrucksvolle Gesichter, andere wirken ein bisschen beliebig. Aber ach, ich schweife schon wieder ab. Ich habe dann außerdem noch ganz zum Schluss den Guide genommen, der 100% alle Lösungen einfach nur knallhart nennt, um mir das Ende anzuschauen. Und das, mein Gott, auch das hat sich gelohnt. Und ich bin der Meinung, das war vielleicht auch nicht das Beste, das Spiel praktisch unter Zeitdruck, bevor Red Dead Redemption erscheint, schnell durchzuspielen. Weil ich denke mir, das ist ein cooles Rätselspiel. Ähnlich wie so ein Logikrätsel in der PM-Logik-Trainer, dass man auch einfach mal ein bisschen ruhen lassen sollte. Dass man mal, wenn man nicht weiterkommt, ausschaltet und vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt. Das ist ein super Spiel, meiner Meinung nach, was man zu zweit spielen kann. Wo man einen Kumpel daneben sitzen hat, der 4 Augen sehen mehr als 2, der auch ein paar Ideen hat, der ein paar Vorschläge machen kann, dem ein paar Sachen aufgefallen sind, die dir nicht aufgefallen sind. Ich habe ja The Witness durchgespielt mit dem Kumpel als Backseat-Gamer und wir haben uns ab und zu das Gamepad in die Hand gegeben. Dieses Spiel eignet sich meiner Meinung nach hervorragend auf diese Spielweise.
Ja, das kann ich mir super vorstellen. Das häppchenweise zu spielen hingegen, vergisst man dann nicht zu viel wieder und sitzt du davor und denkst, ach shit, wer war das nochmal? Wusste ich dieses?
Also viel, viel weniger als häppchenweise würde ich sagen, Pausen machen. Pausen, um das Erlebte setzen zu lassen, um vielleicht ein paar andere Ideen zu bekommen. Weil letztendlich ist es schon alles logisch, aber die Lösung ist halt manchmal so in Informationen versteckt, mit denen rechnet man nicht. Also das Glossar im Schiff zum Beispiel, das hilft ja auch extrem, weil es erklärt dir, was ein Purser macht, was Midshipmen sind, was Topmen sind und sowas. Und dadurch allein wirst du wieder inspiriert, manchmal in gewisse Szenen zurückzuspringen und Moment.
Okay, also das heißt aber jetzt mal, um so langsam Richtung Wertschätzung zu kommen, unterm Strich, das ist ein sehr ruhiges Detektivspiel mit eingebettet in eine fantastische, also im Sinne von übernatürlich, übersinnlich, eine Fantasy, ja, Geschichte, die aber durchaus wert ist, erlebt zu werden, aber es ist etwas für die Buchhalter unter uns, für die Leute mit Lust zum Detail und auch mit dem Lust zum akkuraten, fokussierten, in Anführungsstrichen, arbeiten oder spielen.
Ja, richtig. Arbeit ist das Spiel, das Wort. Arbeit ist das Wort, das mir auch einfällt. Man muss hier auch selbst sich einbringen. Man muss hier Zeit und Mühe investieren. Man kommt nicht drum rum, sich Notizen zu machen. Man kommt nicht drum rum, ein bisschen Leerlauf in Kauf zu nehmen oder irgendwelchen falschen Fährten hinterherzulaufen. Und man muss damit klarkommen, dass man hier vielleicht auch manchmal wirklich absolut vor den Kopf gestoßen wird und einfach nicht weiß, wie man noch irgendeins dieser blöden Schicksale lösen wird. Teilweise ist es echt auch ein bisschen tricky und mit Sucharbeit verbunden, den Weg weiter durch die Story zu finden. Denn wenn sich da irgendwo im Schiff eine kleine Tür öffnet, die dann vielleicht auch nicht direkt einen riesen Knochenhaufen dahinter offenbart, sondern nur ein kleines Detail, das man anklicken muss, das man vielleicht übersehen kann, dann ist das auch nicht allzu prickelnd. Aber insgesamt ist es eine tolle Spielerfahrung für einen sehr spezifischen Spielertypen. Und ich hoffe, wir haben in dieser Aufnahme klargestellt, dass dieser Spielertyp dann schon ein eher verkopfter, ein eher verbissener Spieler ist, der wirklich Spaß an Deduktion hat. Und ich hatte diesen Spaß. Oh, der hat mich jetzt nicht 100% durchgezogen. Da bin ich vielleicht auch einfach nicht der Geduldige dafür. Da weiß vielleicht das Timing auch schlecht. Ich weiß nicht.
Ja. Muss den nicht Knochen festhalten und sagen. Ja?
André, bist du deine Selbsteinschätzung? Jetzt überleg doch mal, wirst du das jetzt noch durchspielen? Willst du es vielleicht auch so richtig hardcore durchspielen, ohne fremde Hilfen? Oder wie stehst du gerade zu diesem Spiel, wo du dich doch so lange drauf gefreut hast und wo ich dich praktisch jetzt dazu gezwungen habe, nur ganz kurz reinzuspielen, weil ich dir schon längst voraus bin?
Also ich habe es jetzt vielleicht, keine Ahnung, 1-2 Stunden gespielt. Und ich bin im Moment natürlich noch überhaupt nicht in dieser Phase, wo ich das Gefühl hätte, ich könnte jetzt irgendwie überwältigt werden. Die Portionierung ist aktuell noch angenehm. Wenn das hinterher sowas wird, wo ich dann wirklich da sitzen muss wie der Anwalt in einem Gerichtsdrama, der sich dann abends sozusagen einschließt mit so zwei Bergen von Akten, ja, die er dann irgendwie links und rechts um sich herum aufgeschichtet hat. Oder wie in so einem Serienkillerfilm, weißt du hast so deine Murderwall, wo lauter Hinweise mit Garn miteinander verbunden sind, um diese Zusammenhänge zu visualisieren. Das ist, glaube ich, dann meistens der Punkt, wo ich mir denke, so, boah, ey, ich weiß nicht, ich habe nicht die Lust, diesen Aufwand zu betreiben. Wird aber davon abhängen, wie sehr mich dieses Mysterium wirklich anfixt. Also wenn es etwas ist, wo ich auch Spaß dran habe, auf diesem Level von Granularität da einzutauchen, kann ich mir das vorstellen. Die wahrscheinlichere Prognose ist allerdings, dass ich irgendwann denke, so boah, das hätte man einfach besser machen können. Man hätte mir entweder das Ganze besser vorstrukturieren sollen als Game Designer, oder man hätte mir mehr Möglichkeiten geben sollen innerhalb des Spiels, um bestimmte Notizen zu machen oder bestimmte Informationen nachzuhalten. Und ich habe keine Lust, diese Mängel im Design zu kompensieren, indem ich das hier irgendwie mit analogen Hilfsmitteln, also Papier, Zettel, Stift, Ausdrucke oder sonst irgendwas, jetzt abzufangen. Und auf Guides zurückgreifen, hasse ich wie die Pest, bekanntlichermaßen. Da habe ich immer das Gefühl, ich spiele mit einem Trainer, ich habe gecheatet, das ist dann sofort die Luft raus.
Ja. Ich habe da auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Aber ja, denn man kann dem Spiel durchaus vorwerfen, dass es etwas zu cumbersome, etwas zu umständlich in der Bedienung ist, dass da einige Abkürzungen fehlen, dass da ein gewisser Komfort und eine gewisse Direktheit fehlt. Wenn ich das einfach nur, wenn ich jede dieser Erinnerungen praktisch mit aus einem Menü auswählen kann, weil das schnell geht, wenn es vielleicht einen Shortcut gäbe, um in der Zeit vor und zurück zu springen, bam, 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 ohne dass ich zwischendurch in Zeitlupe über dieses Schiff tappe und überlegen muss, welche Erinnerung wo in Form einer Leiche rumliegt, dann wäre mein Fazit vielleicht auch ein anderes, aber möglich, dass der Autor des Spiels das mit Absicht gemacht hat, um das alles ein bisschen bedächtiger zu machen, das Tempo rauszunehmen und eben den Spieler daran zu hindern, mit dem Schrotflinten, mit der Schrotflinten-Herangehensweise in das Spiel zu gehen, sich als zu schnell zu viel anzuschauen, dass die einzelnen wirklich kleinen Details nicht genug wahrzunehmen. Denn dadurch, dass man eben so ein bisschen gebremst wird durch die Spielmechanik, ist man auch eher dazu angeregt, sich die Szene, weil man sie eh so oft nicht aufrufen will, ganz genau anzuschauen. Das ist vielleicht eine bewusste Designentscheidung, aber sie ist eine, die nicht 100% bei mir zumindest zündet.
Ja, also ich bin nicht das Stützrad, nicht der Schwimmflügel des Entwicklers, sondern umgekehrt, ja. Er sollte derjenige sein, der mich im Zweifelsfalle stützt. Aber das auch da wieder, ne? Das ist eine Perspektive von mehreren möglichen. Dann aber, Herr Stange, bitte. Ja. Ein Fazit, und das Spiel ist erschienen auf Steam für aktuell 16,79 €. Ist es das wert?
Ja, das ist das Spiel wert. Ich habe es ja eingangs schon beschrieben, ich war am Anfang Hals über Kopf verliebt, verknallt und vollkommen von diesem Spiel eingenommen. Ungefähr so die Zeit, die du es gespielt hast, die ersten ein, zwei Stunden, war Return of the Obra Dinn für mich ein Spiel, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Sowohl von der eigenwilligen, charmanten, rustikalen Grafik dieses Spiels über die fantastische akustische Inszenierung, dezent, aber immer wieder sowohl von der Musik als auch von der Soundkulisse, als auch den hervorragenden Sprechern, werden hier tolle atmosphärische Akzente gesetzt. Ich bekomme Seemannsgarn aufgebunden, was ich generell mag. Ich mag dieses Genre und ich habe mich da so wohl gefühlt, dann auch noch mit diesem Genre des Deduktions-Logik-Rätselspiels, das ich in dieser Form noch nie gespielt habe. Ich weiß, es gibt andere Spiele dieser Art, auch auf Steam, die sind zum Teil auch ganz beliebt und die haben zum Teil auch ähnliche Mechaniken. Für mich war es halt das allererste Mal. Kein Wunder, dass die Hormone verrückt spielten, aber langfristig habe ich dann doch festgestellt, Return of the Obra Dinn ist ein Spiel, dessen Stärken und Schwächen, dessen Format man einfach mögen muss. Man muss relativ verbissen an Logikrätseln rumarbeiten und immer noch Spaß daran haben, um Spaß mit Obra Dinn zu haben. Man muss diesem Spiel ein wenig eine etwas unbequeme Struktur und ein paar Mängel beim Game Design und bei der Bedienung verzeihen. Man muss Lust darauf haben, sich die allermeisten Informationen, auch was die Story angeht, was wirklich die Infos angeht, die im Spiel versteckt sind, selber erarbeiten und auch merken und diese Mühe investieren wollen. Dann hat man da ein ganz großartiges Erlebnis. Und selbst wenn man das nicht tut, selbst wenn man bloß die Return of the Obra Dinn zur Hälfte löst, hat man immer noch ein atmosphärisches, eindrückliches Spiel gespielt. Und wer mit der Schande leben kann, dann externe Quellen zur Hand zu ziehen, der kann dann eben auch noch sich die restlichen Wissenslücken füllen, ohne dass ihm allzu viel verloren geht. Ich bereue jedenfalls nicht, dieses Spiel gespielt zu haben. Es hat ungefähr 7 Stunden gedauert, bis ich dann durch war. Ich kann mir vorstellen, hätte ich mir wirklich Mühe gegeben, mit Eigenarbeit wären es vielleicht 10 bis 12 gewesen. Aber auch die 7 ist eine Zahl, die auch immer wieder im Steam genannt wird. Aber ich verrenne mich wieder. Ein Fazit soll es sein. Ein Spiel ist es, das ich für großartig hielt, das letztendlich sich hinten raus zu einem gut bis sehr gut abgeschwächt hat. Dennoch, aufgrund seiner Einzigartigkeit, aufgrund seines einzigartigen Geschmacks, aufgrund der vielen netten Facetten und der tollen Inszenierung, ist es für mich den Eintritt wert gewesen. Es ist aber auch definitiv ein Spiel, das in meinen Geschmack reinfällt. Wenn ihr eher Action braucht, wenn ihr Echtzeit braucht, prozedural generierte Animationen und bessere Grafik, dann wisst ihr doch eh längst, dass ihr die Finger davon lassen müsst und das ist mein Wort zu Return of the Obra Dinn. André, vielen Dank, dass du hier mein Steward gewesen bist.
Sehr gerne. Ganz kurz nochmal der Hinweis, also Echtzeit war jetzt nur auf eben Action bezogen, das Spiel läuft schon in Echtzeit ab, nur dass da nicht noch am Schluss sich Verwirrung einschleicht.
Nein, es gibt keine Standbilder per se, wir laufen durch eine 3D-Umgebung.
Und damit melde ich mich sozusagen wieder ab.
Ja, genau. Geh mal zurück unter Deck, wo du hingehörst und ich wünsche euch dann immer noch allzeit gute Fahrt, eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Danke fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung unseres Podcasts und wir sehen uns auf hoher See. Ahoi.
Und was unter Deck? Muss ich in die Kombüse wieder Kartoffeln schälen?
Ja, und wenn du Glück hast. Ansonsten gibt's Latrinendienst.
Fuck.